Ich bin da.
Ja, hallo Wolfgang. Offensichtlich hat dieses Thema eine Herausforderung. Wir hatten schon einmal technische Probleme, genau, mit diesem Thema. Wolfgang, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Herzlichen Dank, dass du hier zu unserem Webcast bist. Wenn ich dich ganz kurz vorstellen darf, du bist Autor, Journalist, lebst in Ashland in den USA, bist sehr beeinflusst auch von dem indischen Lehrer und Philosophen Sri Aurobindo und auch von dessen Arbeit mit dem Begriff Nation Soul, und davon werden wir heute auch, glaube ich, einiges hören. Du hast zu diesem Thema ja auch schon einige Artikel veröffentlicht, die wirklich wegweisend sind, und du schreibst gerade in einem Buch mit dem Thema die Evolution unserer nationalen Identität. Darf ich dich einfach vorneweg fragen, wenn wir von Seele reden, denken wir eigentlich sehr automatisch an unsere eigene Seele. Der Begriff der Seele einer Nation ist uns eigentlich ein wenig fremd. Was meinst du damit? Und was kann man sich unter einer Seele einer Nation vorstellen?
Ja, dass er uns fremd geworden ist, er ist uns fremd geworden. Er war den deutschen Idealisten und den Romantikern, war das sehr nahe. Das heißt, eine nationale Seele, die Seele eines Landes, ist ein großes Thema der deutschen Philosophie. Es hat natürlich seine Gründe, dass wir dem sehr, sehr weit entfremdet sind. Und das hat mit unserer Vergangenheit zu tun, dass wir davon eigentlich gar nicht mehr genau hinschauen wollen. Ich möchte aber dazu etwas sagen, auch weil in der Einleitung, die du geschrieben hast, die ja sehr schön ist, vielen Dank, das klingt manchmal so etwas an, wie die Kultur eines Landes ist die Seele. Oder die Kultur hat die Seele. Aber eigentlich ist nationale die Identität eines Landes in integraler Bedeutung, so wie ich sie verstehe unter der Integralität Windows oder auch Steiners, Rudolf Steiners, ist mehr als die Kultur. Ich will es erläutern, zum Beispiel die deutsche Kultur hat mehrere verschiedene Nationalitäten ausgebildet. Also Österreich, bis Österreich jetzt weiß ich wissen, hat eine sehr ausgeprägte eigene nationale Identität und ist aber Teil der deutschen Kultur. Genauso wie die Schweiz. Oder man könnte auch sagen, Deutschland hat eine über tausendjährige Kulturgeschichte und eine tausendjährige deutsche Kultur, weil es hat erst eine 200 Jahre alte nationale Identität. Also nationale Identität heißt, ist ein Erwachen zu einer Selbsterkenntnis, die in der Kultur noch nicht angelegt ist, noch nicht unbedingt angelegt ist. Das ist eine Gleichsetzung Kultur. Ein Land ist seine Kultur, die seltsamerweise, vielleicht aber auch nicht seltsamerweise, weil es hängt ja auch mit der deutschen Philosophie zusammen, gerade in Deutschland sehr verbreitet ist, oder auch in asiatischen Ländern sehr verbreitet ist, die aber nicht amerikanisch oder angelsächsisch, die haben ein anderes Verständnis eines Landes, das sie nicht gleichgesetzt mit der Kultur, sondern mehr mit der politischen Ausrichtung des Landes. Also es gibt diese zwei großen Unterscheidungen einer politischen Nation und einer kulturellen Nation, damit zwei bestimmte Verständnisse eines Landes.
Und wo kommt jetzt aus deiner Sicht hier der Begriff einer nationalen Seele ins Spiel?
Naja, wie gesagt, der kommt eigentlich aus Deutschland, dieser Begriff. Hegel leitet den sehr deutlich, die Evolution dieser Seele, dieser kollektiven Seele, der Volksseele, wird er genannt, oder auch Herder, von Herder kommt der Begriff überhaupt, eine sich entwickelnde seelische Struktur in einem Land. Und das entspricht zum Beispiel in der Interpretation von Sri Aurobindo, der das aufgreift und unabhängig davon entwickelt hat, oder auch Steiner, das entspricht sehr unserer eigenen Seele, das ist vorher auch verglichen. Jetzt muss man natürlich kurz definieren, was meine Seele meint, das ist ja ein extrem strapazierter Begriff. Seele meint in dem Fall eben nicht weder die psychologische Seele, sozusagen also unser Innenleben und unbewusstes Innenleben, meint auch nicht die mythische Seele oder die christliche Seele, die uns einfach zum Kind Gottes macht, also Funken Gottes, dass man zum Kind macht, dass man zwischen Gut und Böse unterscheiden kann, aber keine Entwicklung erfährt. Und das ist der Unterschied. Die integral definierte Seele ist eine evolutionäre Seele, die sich selbst erkennt und sie zu einer seelischen Selbstbestimmung führt. Und das ist ein völlig neues Element der Seele, die also normalerweise eben geübt, traditionellerweise eben nur diese träumerische Determiniertheit beinhaltet.
Meinst du, dass eine Seele, wenn sie eben mehr ist als eine Kultur und mehr ist als eine normale Definition von Nationalität, dass hier eine Tiefendimension eines kulturellen Raumes angesprochen wird, der auch was Wesenhaftes hat? Oder wieso reicht der Begriff deutsche Kultur oder deutsche Tiefenkultur oder deutscher Kulturraum nicht aus, aus deiner Sicht? Wieso ist es wichtig, hier einen so schillernden Begriff wie die Seele mit reinzubringen?
Also Seele, so wie sie in der Integralität für Buddha definiert ist, es hat einen Doppelcharakter, hat eine Doppelnatur. Sie ist einerseits unsere innerste Dimension, die uns mit der ganzen Welt, mit allem Seienden verbindet und eins sein will, und einschließlich der Transzendenz, also unserem Ursprung, unserem transzendenten Ursprung, die Einheit herstellt, und gleichzeitig, und das ist evolutionär neu, uns unsere Individualität, unsere Unverwechselbarkeit gibt. Sie ist also beides. Sie ist die völlige Einheit und die völlige wird zur Individualität. Und dieser Doppelcharakter, der ist, und dieser evolutionär wachsende Doppelcharakter, also sich entwickelnde, das ist ein Moment, das in dem klassischen Kulturbegriff eines Landes nicht vorkommt. Es ist mehr oder minder eben ein statischer Begriff. Deutschland ist so und so und Italien, die chinesische Seele ist so und so. Das sind statische Begriffe, die nicht die Evolution, und das ist aber das Entscheidende, dass sie an entwickelnde Glauben, bis hin zu einer Transformation, dass wir auch einer Zukunft entgegengehen können, in der die Nationen sich selbst transformiert in einer anderen Gestalt darstellen, als sie es heute tun.
Verstehe ich dich da richtig, dass man das einfach auch so verstehen kann, dass Nationen in diesem evolutionären Geschehen, von diesem evolutionären Geschehen von uns als Menschheit, Identitäten sind, die sich in dieser Evolution erst einmal herausgebildet haben und die als solche Identitäten in den verschiedenen Charakteristiken einer indischen Nation, einer chinesischen Nation, einer amerikanischen, einer englischen, einer deutschen, einer afrikanischen, wenn man so sagen darf, dass hier gewisse Wesenheiten im Sinne von gewissen Charakterwesenheiten sich entwickeln, die im Zusammenspiel eine Evolution durchmachen, die einerseits miteinander in Kommunikation sind, aber andererseits eben auch eine Eigenidentität haben, die wichtig ist, als solche auch wahrzunehmen und wertzuschätzen.
Ja, genau so. Wobei etwas ganz Wichtiges zu ergänzen, das sind eben nicht nur die seelischen Qualitäten, sondern jede Seele wirft ihren Schatten. Das heißt, es sind natürlich auch Schattenaspekte, wobei diese Schattenaspekte genauso wie bei unserer eigenen Entwicklung oft korrumpierte Seelenqualitäten sind. Also unsere Schatten sind korrumpierte Seelenqualitäten, sind verzerrte, übersteigerte Seelenqualitäten, also eigentliche Qualitäten. Und das ist genauso bei einem, so sagt zum Beispiel eure Bindung, das ist genauso bei einem Land, bei der seelischen Entwicklung eines Landes, dass zuerst sogar die Schattenqualitäten im Vordergrund stehen. Die müssen bearbeitet werden. Das ist etwas, was zu jeder aufgerufen ist, der Teil eines Landes ist, der Teil seiner eigenen Schicksals, dieser Schicksalsgemeinschaft zu sein, neben seinem ganz individuellen Schicksal natürlich, sich auch mit diesen Schatten zu arbeiten erklären und sich diese Seelenqualität zu integrieren. Das ist eine, diese beides zusammen ist eine gewisse Erfüllung, eine seelische Erfüllung. Und die ist Voraussetzung, um weiterzugehen, um das zu erreichen, was Silber weltzentriertes Bewusstsein ist. Also damit wir selber das erreichen können, müssen wir eine gewisse Erfüllung unseres Nationalerbes, unserer nationalen Seele mitarbeiten, um frei zu werden.
Auf die, wenn ich da kurz drauf eingehen darf, weil auf die Schattenqualitäten werden wir auf jeden Fall noch zu sprechen kommen müssen, ganz besonders natürlich auch, wenn wir von so etwas wie der deutschen Seele sprechen, weil selbst überhaupt so einen Titel zu nehmen wie deutsche Seele, das ruft ja schon danach, hier auch wirklich auch den Schatten mit reinzubringen. Bevor wir diesen Schattenaspekt wir uns auch näher ansehen, möchte ich noch einfach mal nachfragen zu dem Begriff der Seele selber, weil etwas, was mitschwingt, wenn man von Seele spricht, ist natürlich, dass Seele einfach als Wort eine spirituelle Dimension beinhaltet. Und wenn man jetzt, wie du das hier mit Aurobindo machst, eben von Nation Soul oder mit Herder gesprochen von Volksseele sprichst, bringst du hier eine spirituelle Dimension in eigentlich eine normalerweise kulturelle Debatte oder ein kulturelles Gespräch. Was ist diese spirituelle Dimension, die auf dieser Ebene mit reinspielt?
Ja, ich kann also an der Stelle nur nochmal verweisen auf das, wie Herder und Hegel, also gerade wirklich im Begriff der deutschen Kultur, diese spirituelle Dimension gesehen haben. Also sie sahen Evolution, du weißt natürlich selber ja sehr gut, weil das ist ja dann ein Fachgebiet auch, wie sie die seelische Entwicklung in der, als evolutionäres Geschehen darstellen. Und das gilt eben auch für ein ganzes Land. Das haben sie wirklich dargestellt. Das ist eigentlich grundlegend dafür. Und das ging verloren. Es ist eher so, das ist nicht so, dass ich das jetzt willkürlich jemand, dem irgendwas Spirituelles aufstellt, im Land, scheinbar noch kulturell, sondern das war ursprünglich vereint und das hat Ursachen, es ist auch in anderen Ländern, also zum Beispiel Indern, Sörensinde oder Bilba, also Koran fällt auch viel leichter, das wieder zusammenzusehen, aber uns Deutschen fällt es natürlich außerordentlich schwer, diese Einheit zu sehen, weil hier eben so ein seelischer Missbrauch betrieben wurde, diese Seele des Landes. Deswegen ist das völlig abgetrennt und fast eine Empörung, dem wieder eine spezielle Dimension zu geben, was aber eigentlich, wie gesagt, in der deutschen Geschichte sogar gekommen ist. Also es ist nichts Neues. Ja. Nur eine Neuinterpretation auf integraler Ebene.
Darf ich nochmal nachfragen, was ist diese spirituelle Dimension dessen? Einfach, um besser verstehen zu können, wo du sagst, das ist mehr als eine kulturelle Dimension, das ist was Seelisches und das ging verloren. Mich würde einfach mehr interessieren, wo du diese spirituelle Dimension siehst und wie du sie verstehst.
Ich kann ein Beispiel sagen, gerade an der deutschen Geschichte. Also ich habe ja Seele als mit dieser Doppelnatur dargestellt. Also einerseits begründet sie unsere Individualität, unsere Besonderheit. Andererseits ist sie aber auch begründet sie unsere Einheit mit allem. Und genau das, wenn da was verloren geht, ein Teil davon, dann ist es der Abgrund. Und zwar genau der deutsche Abgrund, dass nur die Besonderheit, dass ja ein Teil, ein dänischer richtiger Teil, wurde ja erkannt, der Deutschen, nur die Einheit mit allem anderen, die gehen natürlich völlig verloren. Und das ist aber, was man spirituell zeichnen kann, also für mich die Spiritualität, lässt sich die Verbundenheit. Verbundenheit ist eine Kernqualität des Spirituellen. Und die Einheit, nicht nur Verbundenheit, sondern Einheit mit allen anderen, nicht mit allen anderen Menschen, sondern mit allem Geschaffenen, einschließlich unserer Transzendenz. Und diese Einheit, das ist nicht irgendwie irgendwie gesagt, nicht mehr verbunden, viel mehr verbunden. Die gleichzeitig zu leben mit unserer Individualität, was ja scheinbar paradox ist, aber das ist die integrale Herausforderung, Das nenne ich spirituell, aber sie nennen mehr spirituell. Integrale finde ich ein hoher Begriff sogar. Der spirituelle Teil davon.
Wenn ich dich richtig verstehe, sagst du, dass einfach das Entscheidende, was man hier auch eine spirituelle Dimension nennen könnte, die Wahrnehmung von Nichtgetrenntheit und Einheit ist, obwohl natürlich hier was sehr Individuelles angesprochen wird. Und dass hier gerade auch diese Betonung von der deutschen Eigenheit im deutschen Faschismus eben eine Betonung war, die sich vollkommen getrennt hat von einer Einheit, sowohl als Menschheit, als auch eine Einheit in einem größeren, man könnte auch sagen, kosmischen Ganzen. Und dass diese Doppelheit, dass wir einerseits hier spezielle Qualitäten haben als Nation, als Volk, aber andererseits, dass diese Qualitäten im Spiel mit den anderen Qualitäten der anderen Nationen ein Ganzes sind, wo wir als Menschheit wahrscheinlich auch noch Ausdruck von etwas sind, was noch über Menschheit hinausgeht. Das ging verloren und nur wenn das als Ganzes erhalten ist, dann hat es diese Dimension von Nichtgetrenntheit, diese spirituelle Dimension.
Genau das. Das wiederzufinden halte ich für wesentlich, nicht nur für den weiteren Prozess der Heilung, in dem wir ja sind, der also in Deutschland hat ja eine große seelische Bedeutung in meiner bescheidenen Sichtweise durchgemacht in den letzten Jahrzehnten insbesondere. Also durchaus ist ja auf dem Weg einer seelischen Heilung und Integration, aber immer noch sind entscheidende Anteile noch nicht verbunden und ich glaube, dass gerade von Deutschland aus auch wieder ein Anstoß kommen könnte, aufgrund seiner Philosophiegeschichte, nicht seiner jüngeren Geschichte, sondern seiner Philosophiegeschichte, Herder, Hegel und andere, zur Weiterentwicklung dessen, was wir nationale Identität nennen können. Uns zur Vorbereitung drauf, uns zu trainieren, weil wir trainiert werden, gewissermaßen im meisten Bewusstsein, in einer, so ein weltzentrisches Bewusstsein, zum Beispiel Steve McIntosh oder der Winde beschreiben, dass äußerlich gesehen als eine Föderation der Nationen, also nicht als eine Einheitsweltunion, sondern eine Föderation der Nationen, in denen jede Nation ihre Identität lebt und trotzdem sich weiß als Teil und als Teil der gesamten Weltglobalität der Kultur. Und das.
Dann lass uns doch.
Prozess zu lernen.
Ja. Dann lass uns doch auch wirklich in diesen deutschen Aspekt hineingehen, weil du hast es ja auch schon mehrmals jetzt auch angesprochen, dass du der Meinung bist, dass hier von der deutschen Kultur auch etwas Besonderes mit eingebracht werden kann, das in einem globalen Menschheitszusammenhang wichtig ist. Man könnte das ja auch so formulieren, dass hier von der deutschen Seele ein Beitrag gebraucht wird, der aus diesem deutschen Kulturraum in das Ganze reinkommen muss. Was ist denn dieses Spezielle, was aus dieser Ecke des Globus kommen muss? Warum aus dieser Ecke und was ist dieser Beitrag?
Es ist sozusagen ein Metabeitrag. Es ist nicht etwas Spezifisches. Die Deutschland hat spezifische Qualitäten, so wie jedes Land seine spezifischen Qualitäten hat. Schatten. Aber die sind nicht gemeint, sondern es ist dieser Läuterungsprozess gemeint, den Florian ansprach, wie Deutschland umgehen mit einer ungeheuren seelischen Fehltritt, das unter anderem oder die auch war, wie es ein bestimmter Läuterungsprozess durchlaufen hat. Das ist das Beispielhafte oder Interessante, was ja auch sehr wohl wahrgenommen wird von außen und anderen Ländern. Ich gebe mal ein Beispiel. Es gibt seelische Integrationsprozesse und Heilprozesse, also mit den Schatten eines Landes umzugehen. Ein bekanntes Beispiel sind die Truth and Reconciliation Committees, also diese Wahrheitskommissionen, die Nelson Mandela in Afrika. das angeführt hat, dass damals ein fürchterliches Fußball verhindert hat, also einen Ausgleich zu suchen zwischen vorhergegangenen Unrecht und Teilung und Bürgerkrieg, der inzwischen in einer Reihe von anderen Ländern auch eingesetzt wird. Dieses seelische Instrument fußt letztlich auf der Beobachtung der anderen Länder, auf der deutschen Vergangenheitsbewältigung. Das ist interessant, das weiß kaum jemand, dass da diese Kommissionen ein Abbild sind, die Vergangenheitsbewältigung, wie die Deutschen umgegangen sind, mit ihrer väterlichen Vergangenheit und sich dem gestellt haben, also den inneren und äußeren, haben sie im Großen und Ganzen, natürlich kann man da immer noch viel bemängeln, aber im Großen und Ganzen haben sie mehr getan, als fast alle anderen Länder sich hier in diesen tiefen Schatten gestellt. Und das ist etwas, was zum Beispiel schon seine Anwendung gemacht hat und seine Widerhall gefunden hat in diesen Kommissionen. Also das ist ein Beitrag, den Wiener Beitrag, der uns passt.
Auch eine spannende Seite, weil es unzweifelhaft war, ist, dass hier in Deutschland, auch wenn dieser Prozess bei Weitem noch nicht abgeschlossen ist, eine Auseinandersetzung mit den Katastrophen des 20. Jahrhunderts, die von Deutschland aus ausgelöst wurden, der Fall ist, die zumindest bemerkenswert ist weltweit. Und mir fällt es immer wieder auf, wenn ich nach Berlin fahre und in Berlin das Holocaust-Memorial sehe, direkt neben dem Reichstag und direkt neben dem Brandenburger Tor, in der Größe von zwei Fußballplätzen, dass hier schon auch eine starke Aussage da ist, dass es ein Land und sogar die politische Führung eines Landes, also das Parlament, bewerkstelligt, hier im Zentrum der Hauptstadt einen solchen Ausdruck der Anerkennung dessen zu geben, was der Abgrund der deutschen Geschichte ist, und dass das weltweit eine wichtige Rolle spielen kann und wichtige Rolle spielen muss, gebe ich dir vollkommen recht. Ist dann aus deiner Sicht der Beitrag, den wir weltweit aus Deutschland leisten, sehr stark auch wirklich mit dem Schwerpunkt, dass wir wirklich durch die Auseinandersetzung auch und die noch unvollständige Auseinandersetzung mit unserer eigenen Vergangenheit hier eine Beispielwirkung geben sollen und Beispiel geben müssen, um dadurch auch etwas möglich zu machen, was wirklich für die Entwicklung von der Menschheit ein wichtiger Schritt ist, nämlich dass eine ganze Kultur in der Lage ist zu sehen, dass wir wirklich Verbrechen begehen, die seelische Abgründe aufreißen, die ja auch einzigartig sind.
Ja, also ich habe es ja versucht darzustellen, in dem Transformationsprozess, in den Entwicklungsprozessen eines Landes, ist es unabdingbar, also eine kollektive seelische Bearbeitung auf der Schatten. Das haben ja natürlich nicht nur die Deutschen, sondern das haben ja sehr viele Länder, nicht alle oder müssen das gerade, haben ja Leichen im Keller, haben väterliche Schatten. Die Amerikaner hier, die Lieben in Amerika, haben bis jetzt nicht den Schatten des Genozids an den Indianern wirklich bearbeitet. Und das, denke ich, ist tatsächlich, das ist ein Stillstand, das ist ein Dead End Street. Eine Sackgasse, wenn das nicht getan wird, dann bleibt dieser nationale Begriff stehen, weil dieser Schatten hält uns fest, der hält der Entwicklungshemmend. Das heißt, nur wenn der Schatten bis zum höchsten Grad bearbeitet ist, können wir weitergehen. Wir spüren ja den Ruf, dass da etwas anderes kommt, etwas Größeres kommt, nach den Nationen, nach der Nationalität. Aber wir müssen, es bleibt uns nicht übrig, als uns dem zu stellen. Und das ist allerdings nicht nur ein, ich gebe mal ein anderes Beispiel, das ist nicht nur ein Prozess, der negativ ist oder der Trauerarbeit ist oder Therapie ist. In Deutschland zum Beispiel, wo ich natürlich besonders verbunden bin als Deutscher, da gibt es etwas, was ich in meinem Buch auch vorschlage. Das ist eine positive Erinnerung an etwas. In dem Fall Man kann sich natürlich, jeder weiß, die deutschen Holocaust waren dieses fürchterliche Mord an den Genozid an den Juden. Man könnte sich aber auch, nachdem das geleistet ist, noch etwas anderes erinnern, etwas sehr Positives erinnern. Das würde genauso seine seelische Wirkung haben. Das wäre an den ungeheuren Reichtum, den die Deutschen und die Juden in ihrer Zusammenarbeit erreicht haben. In der Weimarer Zeit, in der Beginn oder noch vorher schon, war eine Hochblüte deutsche Kultur, also so sehr viel. Und der wurde da nicht zuletzt durch eine Hochblüte einer deutsch-jüdischen Kooperation, also deutsche Juden waren eine Welt führend. Mengelgebiet, Gefühlgebiet, also Einstein, Freud, Marx, also es gibt jede Menge Beispiele dafür. Diese Einheit, diese Hochblüte, die ja auch eine evolutionäre Hochblüte war, die ging verloren. Aber wie ist eigentlich, ist es viel besser, sich für mich daran zu erinnern, als nur an den, warum haben die Deutschen die Juden plötzlich umgebracht? Was haben sie damit verloren? Oder was ist eigentlich potenziell da? Mein Vorschlag wäre, den mache ich unter anderem in meinem Buch, im letzten Kapitel. In ganz Deutschland, in den wichtigsten, also in großen Städten Deutschlands, die wichtigste Straße, dann Friedrichstraße in Berlin oder als deutsch-jüdische Allee zu betreiben. Also das ist überall deutsch-jüdische Alleen, das ist die ersten Adressen Deutschlands und wären dann deutsch-jüdische Alleen in Hamburg, in Frankfurt, Berlin, München. Deutsch-jüdische Boulevard, deutsch-jüdische Straße, deutsch-jüdische Allee, um zu erinnern daran, dass eigentlich gerade aus dieser Verbindung etwas so Reiches entstanden ist. Und natürlich impliziert das, dass die ganze Tragik, dass das zerstört wurde, genau das zerstört wurde, aber dann macht es etwas mehr Sinn oder Verständnis, was da eigentlich verloren ging, was es vielleicht gilt, in einem zweiten Schritt wieder zu schaffen. Habe ich ein bisschen ausgeholt, was es noch verständlich ist.
Absolut. Und das, was du hier ansprichst, ist ja auch das Vergangenheitsbewältigung hier anders gedacht wird. Dass es eben sehr wohl die Erinnerung an die Gräuel dessen ist, was geschehen ist, aber dass es eben nicht nur weder in der Vermeidung dessen hängen bleibt oder in einem reinen Schuldkomplex oder in der Schuldlähmung hängen bleibt, sondern dass hier wirklich versucht wird, zu sehen, dass hier eine Möglichkeit da ist, sich sowohl unserem Abgründen als auch unseren verschütteten Potenzialen zu stellen. Und das, was du hier ansprichst, indem du wirklich sagst, man kann oder man sollte nicht über den Holocaust sprechen, ohne auch darüber zu sprechen, was er an einer Synthese von deutsch-jüdischer Kultur hier zerstört hat. Und gleichzeitig auch wirklich sich des Erbes bewusst zu sein, was damals wirklich von weltweiter Bedeutung in diesem Kulturraum entstanden ist, das erlaubt ja auch wirklich uns unsere Vergangenheit auch von dem Blickwinkel her zu sehen. Wir müssen hier auch an dem Positiven dessen, was war, anknüpfen, um sehen zu können, aus welchem Grund wir auch unsere Verbrechen hier mit anschauen müssen. Weil der Grund, warum in den letzten 60 Jahren in Deutschland einfach eine solche Lähmung auch ausgebrochen ist, ist ja eigentlich, weil es so radikal unmöglich geworden ist, sich der eigenen Stärken auch wirklich bewusst zu sein, weil hier etwas im Raum stand, das so ungeheuer jenseits dessen ist, was Menschen wirklich psychisch, seelisch bewältigen können, weder von der Täterseite noch von der Opferseite. Aber wenn es gelingt, zu sehen, dass wir einerseits das Herz, die Seele haben, uns dem zu stellen und andererseits auch das Herz, die Seele haben, uns unseren Qualitäten zu stellen, dann befreien wir etwas Gemeinsames aus dem, woraus eine neue menschliche Qualität entstehen kann.
Genau, und das ist wiederum das, was was Sie angesprochen haben, als Beispiel. Also, wie gesagt, alle anderen Länder sind eigentlich in derselben Falle ihrer Schatten. Also, die meisten Länder sind Gefangene in ihrer Vergangenheit. Aber zu sehen, dass es einen Weg daraus gibt, die Würdigung der eigenen Qualitäten und auch der Bearbeitung der Schatten, das ist eben etwas, da sind ganz wenige Nationen oder Länder sind dabei, sind daran. Und das ist eben das, wo Deutschland also einen erstaunlichen Weg genommen hat. Und ich zitiere da oft in meinem Überschreibt, dass in einer BBC-Umfrage seit 3 Jahren Deutschland das angesehenste Land der Welt ist. Er ist glücklich von 38 Nationen, die ich sie gerade dieses Jahr angesehenes Land hält. Das ist Deutschland. Das weiß kaum jemand in Deutschland, weil die deutschen Medien wahrscheinlich denken, Gott, das können wir gerne wieder größtmaßen, weil das denen sagen, müssen eigene Leute sagen. Aber für mich ist das Ausdruck, es ging um Angesehen, das ging nicht darum, um der schönste Mercedes-Fahrer oder die beste Fußballmannschaft, sondern es ging um wirklich eine Integrität, ein Respekt, und zwar nicht vor der, also auch nicht vor der Wirtschaftsmacht oder so, sondern vor einer seelischen Leistung. Ich glaube, das ist etwas, was die ganze Welt sehr aufmerksam sieht, auch wenn es auf unbewusster Ebene also nicht ausgesprochen wird, wie die Unterhöchste in so einer Vertragung zum Beispiel dann aufleuchtet, aber nicht wirklich diskutiert wird. Ich denke, dass das die Ursache ist, sehr wohl gesehen wird, dieser Respekt vor dieser deutschen seelischen Entwicklung, Nachkriegsentwicklung.
Also, willst du dann sagen, dass die die Aufgabe der deutschen Kultur, wenn ich das so formulieren darf, auch darin besteht, wirklich zu zeigen, dass in dem Maße, in dem man sich wirklich der eigenen Verantwortung stellt, hier auch demonstriert wird, dass so etwas wie Auschwitz eben nicht das Ende der Geschichte ist. Und ich glaube, wenn wir als Nation, und da nehme ich jetzt einmal die Österreicher auch mit dazu, wenn wir als Deutsche, als Österreicher in der Lage sind, zu zeigen, dass so etwas wie der Zweite Weltkrieg, so etwas wie Auschwitz, so etwas wie der deutsche Faschismus eben nicht das Ende der Geschichte sind, sondern dass Menschen in der tiefsten Art und Weise daraus lernen können, und in der Lage sein können, daraus eine menschliche Antwort zu finden. Eine menschliche Antwort, die einerseits eben das Dunkle, das Schwarze hier wirklich sich ansieht, sich dessen bewusst wird, und andererseits das aber auch dazu benutzt, wirklich auch die eigenen Qualitäten, die man hat, hier einzubringen. Das, was du angesprochen hast, von der deutsch-jüdischen Kultur, das, was du vorher angesprochen hast, vom deutschen Idealismus, von der deutschen Philosophie, das gemeinsam als Synthese zu finden, dass hier eine Qualität entstehen kann, nicht nur trotz dem, was passiert ist, sondern auch wegen dem, was passiert ist. Und dass das eigentlich eine neue Qualität von seelischer Tiefe ist, die hier möglich wird.
Genau. Das ist die allerwichtigste Botschaft, die notwendig ist, um die Evolution, die stehen gebliebene Evolution des Nationalen wieder in Gang zu bringen. Also diese neue Story, die neue Geschichte, die notwendig ist, weil die ganzen alten Geschichten dieser Nationen, die tragen nicht mehr. Also die ganzen alten Erklärungen, die mythische Nation, die nur politische Nation, das alles greift nicht mehr und beschreibt nicht mehr alles. Das ist Teil einer seelisch integralen, also die Universität für Windows und aber auch der deutsche Philosoph und auch Steiner, der wiederum stark auf die deutschen Philosophen zurückgeht, durchaus etwas im Gegensatz zum angelsächsischen Integrativismus. Denn es gibt verschiedene Ausprägungen, es gibt eine große Gemeinsamkeit und es gibt verschiedene Ausprägungen des Integralitätsbegriffs und in dem Fall eigentlich diese seelische Integration. Die gibt die Werkzeuge und auch das Konzept für eine weitere Entwicklung des Nationalen.
Weil wenn ich dich richtig verstehe, hier einfach auch eine neue Möglichkeit entsteht. Weil hier das Nationale oder die nationale Seele, um in deinen Worten zu sprechen, hier auch vor einer neuen Aufgabe steht. Und hier etwas entsteht, was so ungeheuer das auch klingen mag, Auschwitz einen Sinn abverlangt. Das heißt, dieses Scheitern einer Kultur, dieses tragische Scheitern einer Kultur kann gedreht werden in eine kulturelle Aufgabe, wo einfach dadurch, dass eine Kultur in der Lage ist, sich diesem Scheitern zu stellen und diesem Scheitern sich eben nicht nur stellt, indem es nur das Scheitern betrachtet, sondern in dem Scheitern sich auch der Verantwortung für die eigenen Qualitäten sich deren annimmt und das beides gemeinsam macht. Das heißt wirklich, das Scheitern nicht zu verleugnen, die eigenen Qualitäten nicht zu verleugnen und daraus einen Beitrag für die Welt zu liefern, dass das ja auch unser Verhältnis zu dem deutschen Faschismus, zu Auschwitz verändert, weil auf einmal es nicht nur darum geht, die Schuld wahrzunehmen, sondern auch die Aufgabe wahrzunehmen, die hier möglich wird, nämlich hier eine menschliche, eine seelische Reife zu entwickeln, die immer, seelische Reife entsteht immer auch als Antwort auf tragische Ereignisse. Und das ist im Persönlichen so, aber das ist eben auch im Weltgeschichtlichen so. Und wenn es uns gelingt, wirklich eine Antwort auf dieses tragische Ereignis zu finden, dann haben wir auch eine Möglichkeit, hier eine Stärke zu entwickeln, die sich daraus entwickelt.
Ja, so ist es. Und ich meine, ich mache mit Soleil Lisman, also meiner Partnerin, machen wir Workshops, die wir das erfahrbar machen. Weil es geht nicht nur darum, in meiner Erfahrung nach das zu verstehen, das ist eine Voraussetzung oder ein Konzept zu haben, aber es gilt auch, jeder von uns hat ja Anteil daran. Ob wir Deutsche sind, ob wir Deutsche sind, Amerikaner, haben wir Anteil an der jeweils nationalen Seele. Deutsche sind wir alle davon betroffen, von dem Trauma, das dann ausgelöst hat. Bis zum gewissen Grad, das ist auch weniger in den jüngeren Generationen sind. Aber es ist auch noch, auch heute spürbar, auch Jüngere können das spüren in sich selber. Das versuchen wir in einer Workshop erfahrbar zu machen. Weil diese Erfahrung ist eigentlich die Voraussetzung zusammen mit dem Konzept in der Kommunikation. Aber dann vor allem geben wir die Möglichkeit, das zu erfahren. Das zusammen ist eigentlich eine Voraussetzung, dass möglichst viele in einem Land Träger werden, diese Erfahrung. Und damit auch wiederum die Seele des Landes mit beeinflussen. Da reicht es, also man muss nicht die quantitative Mehrheit sein, sondern wir wissen, dass auf der Individualität, dass es eine gewisse, wenn es mal eine qualifizierte oder kritische Masse einfach braucht, um ein neues Paradigma, also auch ein Paradigma auf dem Ausdruck der seelischen Entwicklung, in Gang zu bringen. Zu installieren. Also braucht es schon möglichst viele, die auf eine tiefe Weise das erfahren, sich selber erfahren, selber für sich frei werden, aber gleichzeitig ihre Heimatnation einen Beitrag leisten.
Kannst du uns vielleicht nur kurz sagen, wie kann man das in einem Workshop erfahrbar machen?
Wir gehen durch verschiedene Prozesse durch mit einem eintägigen Workshop. Und der hat natürlich auch zu tun, dass sowohl die Schatten als auch die Qualitäten erfahrbar werden in uns selber, weil die prägen uns. Beides. Wir sind belastet von der Schattenkombination. Das zu unterscheiden, ist eine wesentliche Aufgabe. Denn solange wir das nicht unterscheiden, ist das alles eins und meistens sind wir beladen von einer Schattendimension. Wir finden keinen Zugang mehr zu der Qualität, zu der seelischen, ursprünglichen Qualität. Wenn man das unterscheiden kann, kann man lernen zu unterscheiden, also durch bestimmte Übungen, Erfahrungen, die man macht, kriegt man einen Ansatz davon zu nehmen. Und plötzlich wird es wie ein Aha-Erlebnis, wenn man sagt, was ist die eigentliche Qualität, die man selber, der man Anteil hat, sich zu eigen gemacht hat. Und was ist der Schatten, an dem man arbeiten kann und sich entlasten kann, damit helfen kann, sich zu arbeiten. Das wird ja nicht nur individuell, sondern das hat eine kollektive Aussicht. Ja, das versuchen wir immerhin in alle paar Tagen, in einer längeren Präsentation. Person, die jetzt rausgeht und einen Erfahrungsaspekt.
Vielleicht kurz noch, um es auch zu erwähnen, du machst ja diesen Workshop auch in den USA. Du bist zwar jetzt gerade noch in den USA, du kommst aber in den nächsten Wochen ja auch nach Deutschland. Machst diesen Workshop, glaube ich, in Hannover. Vielleicht kurz, wann ist denn dieser Workshop?
In Deutschland machen wir einen Workshop am 16. 17. Mai bei Hannover. Wir machen jetzt am Wochenende einen in San Francisco und Anfang Juni in Paris. Wir haben einen Juni gemacht in Kanada, in Kolumbien, in verschiedenen Ländern. Kleine Werkstatt, das sind vielleicht 10, 12 Leute, die in der Rückenschlösser kann man noch teilen, als man auf die Website geht. Also so was habe ich gedacht. Das wäre klar.
Wir haben jetzt noch so 15 Minuten und ich möchte jetzt gern auch noch die Zeit nutzen, um das Gespräch für Fragen aufzumachen, falls Zuhörer sich hier mit in das Gespräch mit einbringen wollen. Dazu wieder kurz die Telefonnummern. Die deutsche Telefonnummer ist 023 4 543 98 10, in Österreich 01 26 505 40, in der Schweiz 044 595 90 30, der Zugangscode 92 54 32 und die Raute-Taste 92 54 32 und die Raute-Taste. Wie immer, die Telefone sind in der Grundschaltung stumm geschaltet, das heißt, Sie können mit der Stern-6-Tastenkombination dann Ihr Telefon freischalten, so dass wir Sie hören können, und nach dem Gespräch mit Stern 6 auch wieder stumm schalten. Stern 6 zum Aufschalten und Stern 6, um es wieder stumm zu schalten. Und wie üblich gibt es natürlich auch die Möglichkeit, per E-Mail sich hier an uns zu wenden, die E-Mail-Adresse radio@enlightennext.org, radio@enlightennext.org, und die Leitungen dürften schon offen sein. Wenn hier jemand in der Leitung ist, das wäre jetzt eine Möglichkeit, sich mit einer Frage an Wolfgang Schmidt-Reinecke zu wenden.
Hallo?
Ja, hallo?
Ja, was mich sehr angesprochen hat, das war, ihr habt mehrmals diesen, wie soll ich sagen, diesen heißen Punkt berührt, dass es bei dem Schatten nicht darum geht, ständig Antworten für diesen Schatten zu suchen und ständig, wie wir das ja auch viele Jahre notwendig gemacht haben, genau zu analysieren, was im Faschismus wirklich passiert ist, sondern ihr habt irgendwie hingedeutet, dass diese Antwort, die wir geben müssen, eigentlich etwas Schöpferisches sein muss. Also es geht eigentlich darum, dass man jetzt ein Licht in die Welt stellt, das einen viel, viel größeren Ausstrahlung hat als eben dieser Schatten. Und das ist tatsächlich irgendwie was ganz, ganz Neues. Und mich würde interessieren, was das für Qualitäten in der Seele erfordert oder anspricht, dieses Licht zum Leben und zum Leuchten zu bringen.
Ja, wenn ich das mal beantworten darf. Das ist eine spirituelle Heilung, eine seelisch spirituelle Heilung. Und die ist mehr als eine herkömmliche Therapie. In der herkömmlichen Therapie guckt man sich den Schatten an und bearbeitet den Schatten. Eine spirituelle therapeutische, integrale Therapie beinhaltet, geht von dem Licht aus, sprich, geht von der eigentlichen Qualität aus und sieht sich in diesem Licht, beleuchtet mit diesem Licht in den Schatten. Dann kriegt es eine andere Bedeutung, als wenn man den Schatten nur an Licht ansieht und gar nicht unbedingt von einem Licht ausgeht, sondern von einer seelischen, ursprünglichen Qualität ausgeht, in dem Fall aus Deutschland gesehen. Und das die Erfahrung, wenn man das erfahren kann, also etwas von dieser seelischen Qualität, dann gibt dann das die Stärke, den Schatten auszuhalten überhaupt. Das ist die Voraussetzung, um hier zu bearbeiten. Er muss schon bearbeitet werden, also das ist durchaus mit, auch mit therapeutischen Methoden, aber das Ganze steht in einem ganz anderen Buchstäblich, ganz anderem Licht. Also es ist eine viel, insgesamt eine viel freudvollere Erfahrung, als es nur ein Sack im Asche, sich dem Schatten zu stärken. Ich nenne es mal eine integrale Heilungsweg. Also wir versuchen das in einer Werkstatterfahrung zu machen, aber das geht eben auch, ich habe ein Beispiel gegeben von einem kollektiven Heilungsprozess, wie zum Beispiel diese Straßenbenennung. Ich habe auch andere Beispiele dafür. Bitte ist damit klar?
Ja, danke sehr.
Wenn ich dann noch kurz nachfragen darf, Wolfgang, weil du hast jetzt angesprochen, dass es einem, dass diese Qualitäten einem die Stärke geben, sich auch dem Schatten zu stellen. Ist es nicht auch so, dass sie uns auch ein anderes Motiv geben, uns den Schatten zu stellen? Weil wir sehen, dass es hier gilt, etwas zu befreien, das durch den Schatten gehalten wird. Und das erlaubt eine andere Auseinandersetzung mit dem Schatten, weil es nicht nur darum geht, es geht immer auch darum, sich der Schuld zu stellen, aber es geht auch darum, sich der Schuld zu stellen, um etwas freizusetzen.
Genau. Um eine Evolution wieder in Gang zu bringen, eine Entwicklung in Gang zu bringen, die wir in der Bestehen bleiben, weil die Schatten festhalten. Deswegen ist für mich in diesem Integralsinn Heilung und Evolution sind zwei Seiten einer Medaille. Es gibt keine Evolution ohne Heilung des Schattens. Es kommt immer wieder auf Irrwege, also oder Sackgassen. Einerseits nur eine Heilung allein, ohne ein evolutionäres Ziel, führt es auch nicht weiter. Also die Verbindung von beiden ist, würde ich als integral bezeichnen. Integral bezeichnen, seelisch integral bezeichnen.
Gibt es noch eine weitere Frage hier bei Telefon?
Ich könnte vielleicht noch was erwähnen, in der Zwischenzeit, dass es zwischen diesem Seelebegriff, der Verbindung zur Verbindung eines seelischen Wesens, deutlich zu machen, dass es eine mythische Seele ist, eine evolutionäre seelischen, evolutionären Wesen und dem authentischen Bild selbst von einem Korn oder dem einzigartigen Selbst, das ist ja eine sympathische Übersetzung, von Gassmier, von Terry Patton, dass es dadurch auch natürlich eine, wie gesagt, Seelenverwandtschaft gibt. Und ich denke, Tim Silver als Pionier des Integralen, also der Neuzeit, hat natürlich die Seele nicht aufgegriffen aus verschiedenen Gründen, also zum einen vor allem aufgrund der buddhistischen Prägung der Seele, der von Urheiten vorkommt. Und andererseits, weil es eben auch so ein belasteter Begriff ist, dieses buddhistisch belastete Begriff ist, der ja neue Begriffe schaffen will, um sich nicht diesen Ballast der Vergangenheit, die buddhistische Belastung der Vergangenheit nicht zu tragen. Und ich denke, dass es aber bei uns hier in Deutschland zum Beispiel anders ist, weil wir aufgrund unserer eigenen Philosophiegeschichte eine hochentwickelte Seele haben, die wir unbedingt wieder aneignen sollen. Deswegen dieser Begriff Seele, das ist wieder gewaltig, durchaus wieder ausgeführt werden soll.
Absolut, danke. Danke auch für den Zusatz. Ich würde gerne hier auch noch eine Frage vorlesen, die eine Leserin hier per E-Mail gestellt hat. Die schreibt, vielen Dank für diese Tiefe. Mich würde interessieren, noch mehr darüber zu hören, ob die spirituelle Dimension der nationalen Anteile in uns selber, ob ich daran Anteilnahme allein dadurch, dass ich die Sprache spreche, dass ich dadurch zu dieser Dimension komme, oder ob es hier noch eine andere Dimension gibt.
Das ist ganz bestimmt nicht nur die Sprache. Das ist eben das mit der Kultur, die auch mit Sprache gleichgesetzt wird. Das ist die auch gesagt, Vergangenheit herrührende Verengung. Eine Nation ist eine nationale Seele, ist viel mehr. Und sie ist heute vor allem definiert als eine Wertegemeinschaft. Und Habermas, der Verfassungspazifismus, hat etwas sehr, sehr Richtiges. Das ist natürlich, er hat keinen evolutionären Kontext und er hat keinen speziellen Kontext für das, was er meint. Aber diese Wertegemeinschaft, das ist der heutige Ausdruck der seelischen Entwicklung entlang. Also zum Beispiel die Wertegemeinschaft, die Deutschland bildet. Deswegen kann man als Deutscher heute schwarze Haare und was ich immer Hautfarbe und wo immer man herkommt, das alles spielt überhaupt keine Rolle mehr. Wenn man Deutschland heute heißt, sich zu diesen seelischen Erfahrungen, die die Deutschen gemacht haben über die in ihrer Zeit, das waren bittere Erfahrungen, dass sie in ihrem relativ freien Rechtssystem fanden, das ein freies System der Welt ist. Diese Wertegemeinschaft, die zu verteidigen und die zu würdigen, das ist der eigentliche Kriterium, wenn man heute eine deutsche Seele anhört. Deswegen spielt Sprache auch keine große Rolle mehr. Aber das hat sich so entwickelt.
Meines Erachtens hast du da jetzt was absolut Spannendes angesprochen und auf einen Punkt gebracht, auf dem ich so jeweils noch nicht vorher gesehen habe, nämlich indem du, ich sag mal so, Nationalität oder nationale Seele auf die Wertegemeinschaft ausrichtest. Weil indem du das tust, indem du hier die Wertegemeinschaft zum Kern einer nationalen Identität oder einer nationalen Seele machst, ist es völlig irrelevant, wie sich diese Wertegemeinschaft gebildet hat. Das heißt, es geht eben nicht darum, jetzt unbedingt die gleiche Sprache zu sprechen. Es geht auch nicht darum, ob man genetisch einem Volk angehören würde. Aber es ist sehr offensichtlich, und das hat für mich so diese intuitive Kraft dessen, was du hast, dass im deutschen Sprachraum die Wertehaltungen einen anderen Fokus haben als zum Beispiel im angelsächsischen Sprachraum. Und ganz sicher als im Indischen und ganz sicher als im Chinesischen. Einfach zu sehen, dass es hier Unterschiede gibt und der Kern dieser Unterschiede sind Wertehaltungen und Wertehaltungen entstehen aus einem einfachen Grund, indem sich Menschen für diese Wertehaltungen entscheiden. Und wie sie dazu kommen und wie sie diese Wertegemeinschaft bilden, ist gar nicht der Punkt. Der Punkt ist, sie bilden diese Wertegemeinschaft und dadurch entsteht eine bestimmte nationale oder eine bestimmte seelische Identität. Und das so zu formulieren, wie du es gemacht hast, befreit es eigentlich von allen traditionellen und teilweise völkischen oder auch wie auch immer Denken, weil hier wirklich die Bewusstseinsfrage ins Zentrum des Denkens gestellt wird. Interpretiere ich dich da richtig?
Genau so ist es. Also Seele ist Bewusstsein. Das Bewusstsein ist Ausdruck einer seelischen Entwicklung. Und sich selbst zu verstehen als Wertegemeinschaft ist die höchste Form dieser seelischen Entwicklung, bevor sie sich weiter transformieren kann. Um sich klarzumachen, dass Deutschland viel mehr ist als die Genetik oder als die Geschichte oder die Sprache oder die Kultur, sondern eben diese durch Geschichte erworbene Wertegemeinschaft. Die ist ja nicht nur zufällig entstanden, sondern die ist bitter errungen. Dass Deutschland seine Freiheit jetzt hat und so eine Freiheit verkörpert und in Anschluss Welt ist, also auch in der Beziehung. Das ist eine bitter errungene Erfahrung, eine seelische Erfahrung. Das ist das, was es ausmacht. Das haben nicht so sehr viele. Es sind viele andere Länder, die noch viel mehr in ihrem Völkischen sind oder sagen, Chinesen und was genau aussieht, oder Japaner zum Beispiel, es kam wirklich Japaner zu werden, so einfach Deutscher zu werden. Ich stelle dir vor, dass wir jetzt die Japaner werden wollen. Das ist unglaublich schwierig, weil da diese bestimmte Schritt noch nicht gezogen ist. Das ist ein großer, eben ein unterirdischer Schritt, den die Deutschen aufgrund ihrer Erläuterung, aufgrund ihrer eben extremen Erfahrung gemacht haben. Im Großen gibt es einen Kern, ist also die Wertegemeinschaft geworden. Eine sehr reiche Entwicklung.
Herzlichen Dank, Wolfgang. Ich möchte das auch als ein sehr gutes Schlusswort nehmen. Vielleicht noch als Nachsatz dazu. Du machst ja diese Seminare eben auch in Deutschland. Ich denke, nähere Informationen zu diesen Seminaren findet man auch auf deiner Website. Vielleicht kannst du kurz deine Website auch sagen, dass man die Informationen sich von dort auch ansehen kann.
Die Website heißt Sunwolf Creations, also die Sonnenwolf Creation.
Creations.com. Dort findet man Informationen.
Da gibt es eine Seite Flower Love Nations. Da gibt es ja einen Flyer mit Anmeldung für diesen deutschen Workshop. Müsste man sich bald anmelden, weil der ist ja schon bald.
Ganz genau. Wolfgang, herzlichen Dank. Herzlichen Dank für deine Zeit und auch herzlichen Dank für die Arbeit, die du hier machst. Schönen guten Abend. Tschüss.